Radio 1. Die Literaturagenten. Mit Frank Meyer und Gesa Ufer.
Und gleich mit einer wilden Zeitreise zu den Partys in Berlin und Paris in den 30er Jahren. Der Engländer Nat Bowman nimmt uns in seinem Buch mit auf eine schwindelerregende Tour.
Und danach werden wir klären, warum zwei Männer sich erst schweißverklebt auf Judomatten in den Armen liegen, lange und zärtlich, und sich später aber doch hassen lernen im Hörbuch Bonita Avenue von Peter Buwalda. Auch von mir herzlich willkommen an Bord.
5 Minuten Ruhm. Das Buch der Woche.
Waschzettel zu Büchern übertreiben meistens schamlos. In diesem Fall nicht. Nat Bowmans zweiter Roman ist wie Bert Brecht auf Koks. Schwindelerregend, intelligent, umwerfend, originell, sexbesessen und voller Überraschungen. Egon Lösers erstaunlicher Mechanismus zur beinahe augenblicklichen Beförderung eines Menschen von Ort zu Ort, heißt der preisgekrönte Roman des englischen Autors Nat Bowman. Titelheld Egon Löser streift durchs grelle Berliner Nachtleben der 30er Jahre. Durch Absinthbars in Paris und Geheimlabore in Los Angeles. Immer auf der Suche nach den besten Drogen, nach etwas Ruhm als Bühnenbildner und natürlich nach seiner abgöttisch verehrten Flamme, Adele Hitler. Die hat mit dem anderen Hitler nichts zu tun und mit Egon Löser will sie nichts zu tun haben. Wie ein 28-jähriger Brite auf eine so skurrile Story kommt, wir haben ihn gefragt. Nat Bowman bei den Literaturagenten auf Radio 1.
Ja, Gesa Ufer hat ihn befragt, müssen wir präzisieren. Ich hatte ja gerade einen Anflug von Neid, wenn ich hier höre, ein umwerfend, intelligentes, originelles, sexbesessenes Buch voller Überraschungen. Ich kann mir vorstellen, ihr hattet einen lustigen Nachmittag, du und Nat Bowman.
Fantastisch. Es fing damit an, dass das Ganze ja im Soho-Haus stattfand. Und das ist ja so ein Club nach Londoner Vorbild, nur für Mitglieder mit Kino, Muckibude, Restaurants, alles unter einem Dach. Das Problem, da logiert gerade George Clooney als Dauergast. Und weil der offenbar keine Lust hat, auf Schritt und Tritt von Journalisten behelligt zu werden, wimmelt dieses Soho-Haus von Sicherheitsleuten und Interviews sind auch in den Gemeinschaftsräumen überhaupt nicht gern gesehen. Nat Bowman hat mich deshalb gleich in sein kleines Hotelzimmer geführt und er hat tatsächlich auf
noch
mich...
besser.
Ja, aber er macht einen sehr bescheidenen, sehr höflichen, fast schüchternen Eindruck mit ganz zartem Händedruck, riesigen Augen, Vollbart, und ich war ehrlich gesagt überrascht, jemanden so Ernsthaftes zu treffen, weil Nat Bowman Roman bei aller Klugheit ja vor allem wirklich sehr verrückt und lustig und surreal daherkommt.
Darauf deutet ja schon dieser tolle Titel hin, Erich Lösers erstaunlicher Mechanismus zur augenblicklichen Beförderung eines Menschen von Ort zu Ort. Der Titel ist toll und die Geschichte, die spielt in den frühen 30er Jahren, also zur Zeit des aufkommenden Faschismus. Was interessiert diesen Briten an dieser Zeit?
Ich fand die Initialzündung spannend. Am Anfang stand nämlich ein Foto von Bertolt Brecht. Das hat ihn inspiriert.
Yeah, that's right. So Brecht went around in a plaid shirt and a tight leather jacket and he didn't wash very often.
Das war ein Bild, das Brecht mit dieser super engen Lederjacke zeigte, zu einer Zeit, wo er sich wenig gewaschen hat, auf den Partys viel gekokst hat. Und er sah genauso aus wie so ein typischer Hipster im Jahr 2009 in London. Als ich das begriffen hatte, sagt Nat Bowman, da war mir klar, dass ich diese Weimarer Jahre ganz einfach in einem Roman mit dem London von heute zusammenbringen konnte. Allerdings muss man sagen, ist Nat Bowman ein Meister darin, genau diese 20er bzw. 30er Jahre wieder auferstehen zu lassen, und zwar bis ins Detail. Das fängt an bei den strengen asymmetrischen Frisuren der Damen. Das betrifft aber auch diese völlig abstrusen Kunstprojekte jener Zeit. Also Egon Löser, der arbeitet ja an dieser abgefahrenen Bühnenapparatur. Was mir auch gut gefallen hat, war ein Projekt seines Komponisten Freundes, der schreibt atonale Klavierkonzerte, deren Komposition auf der Versicherungsstatistik von Heißluftballonabstürzen beruht. Auch das hat mir sehr gut gefallen. Ja. Und natürlich wird hier jede Menge geraucht, getrunken, geschnupft und Sex gibt's auch reichlich.
Aber wenn du sagst, er hat sich da so reingekniet in diese Zeit, wie hat er das überhaupt gemacht? Wie hat er sich diese Zeit so nahe gebracht, dieser Brite von der fernen Insel?
Das fand ich auch sehr interessant. Nat Bowman hat nämlich erzählt, dass es auf Englisch eigentlich nur drei Standardwerke über diese Weimarer Jahre gibt. Und das hat folgenden Effekt.
All the people who write novels about that period use those three books. So basically,
also alle, die über diese Zeit schreiben, beziehen sich immer auf diese gleichen drei Bücher und finden auch immer die gleichen Details aus dieser Sekundärliteratur, die sie in englische Romane einbauen. Deshalb, sagt Ned Bowman, fand er es so wichtig, Neues dazu zu erfinden, auch auf die Gefahr hin, nicht ganz akkurat an den historischen Fakten zu kleben.
Colorful details that everyone borrows, thinking they're the first person to find them.
Und wenn wir hier so viel aber über die Realien dieser Zeit reden und wie er sich daran gemacht hat, diese Hauptfigur und dieses Gerät zum Beamen von Ort zu Ort, das hat er sich nun aber komplett ausgedacht, oder?
Genau, also es hat weder Egon Löser gegeben, den hat er, glaube ich, nur so genannt, weil der Name so wunderschön am Loser hängt. Und diese Bühnenerfindung hat es so auch nie gegeben. Trotzdem, diese ganze Gesellschaft, dieses Dekadente und dieses Leben auch am politischen Abgrund, das ist so überzeugend und so lebendig. Also die könnten tatsächlich allesamt frisch aus einem Gemälde von Georges Grosz gesprungen kommen. Ein großes, grelles Panoptikum von Irren, Eitlen und Perversen.
Yeah, I love Grosz and he's mentioned in the book, but and one of the reasons that I wanted to write.
Ich liebe Grosz, sagt Ned Bowman. Grosz kommt sogar in dem Buch vor. Und einer der Gründe, warum Bowman dieses Buch schreiben wollte, war, dass er Lust hatte, mal so eine typische Grosz-Figur in Kalifornien enden zu lassen. Also ihm ging es um den Kontrast, eine dieser Figuren, die man immer mit Berlin verbindet, mal nach Pasadena zu verpflanzen, in ein Cabrio zu setzen und durch Kalifornien fahren zu lassen. Vielleicht zum Tennisplatz oder zum Hundefriseur.
Driving past a tennis court and a, like, dog laundry or whatever they had in California around that time.
Und das macht er ja genau mit seiner Hauptfigur Egon Löser. Er schickt ihn von Berlin über Paris nach Kalifornien.
Genau, und das zeitgleich mit großen Exilanten wie Adorno oder Schönberg, auch die tauchen auf. Aber eben auch der Egon Löser, eine absolut unpolitische Knalltüte, die eigentlich immer nur einer Frau namens Adele Hitler nachläuft. Und dabei trifft dieser Löser durch Verkettung unglaublichster Begebenheiten auch die immer gleichen Thekengesichter aus Berlin wieder. Zeit und Raum ändern sich stetig. Die Menschen und ihre abstrusen Macken, die bleiben aber gleich. Und das ist das Prinzip Ned Bowmans in diesem Roman.
Disorientation and the idea that you can't really trust the book at any point and the book might almost be laughing at you behind your back as you're reading it. And also this sense of.
Also die fehlende Orientierung. Ich mag die Idee, dass man diesem Buch nie ganz traut, dass man immer das Gefühl hat, es lacht die Leser hinter seinem Rücken aus. Und ich mag auch die Idee, dass sich bestimmte Dinge immer und überall wiederfinden. Das heißt auch, all diese Profilneurotiker, all die Durchgeknallten, aber auch die, wie er sagt, Langweiler von olympischem Format, die lassen sich, glaubt man dem jungen Briten Ned Bowman, eins zu eins so auch im Jahr 2013 wiederfinden, egal ob in London, Paris oder eben im Soho House in Berlin. Und wie treffend all diese Typen beschrieben sind, das fand ich ziemlich einmalig.
In dem Roman von Ned Bowman, Egon Lösers erstaunlicher Mechanismus zur beinahe augenblicklichen Beförderung eines Menschen von Ort zu Ort. Der Roman mit dem langen Titel ist bei Dumont erschienen. Robin Detje hat ihn ins Deutsche übersetzt. 450 Seiten hat das Buch. Zum Preis von 20 Euro ist es zu haben.
Judo ist ein merkwürdig intimer Sport. Mindestens 2 Jahre lang lagen er und Sicherius einander ein paar Mal pro Woche auf der Judomatte in den Armen. Intensive, konzentrierte Stunden, in denen sie die Turnhalle für sich alleine hatten. Geredet wurde kaum.
Das ist auch schon ein Ausschnitt aus unserer Hörprobe. Sie müssen dazu wissen, das ist heute das historische 2. Mal, dass ich versuche, die Technik dieser Sendung selbst zu beherrschen. Und deswegen kommt jetzt alles nochmal der Reihe nach, so wie es eigentlich klingen soll.
Hörprobe. Das Hörbuch der Woche.
Ja, und die Niederländer sind knackstolz auf dieses Buch, auf den ersten Roman von Peter Buwalda, Bonita Avenue. Das sei die niederländische Antwort auf Jonathan Franzen, vor allem auf den enorm erfolgreichen Familienroman Korrekturen von Jonathan Franzen. Das meinen jedenfalls euphorische niederländische Kritiker. Inzwischen ist das Buch auch bei uns angekommen, übrigens auch auf der Radio 1 Bücherliste. Frank, du hast dir die Hörbuchfassung angehört. Eher wegen des Romans oder lag das an der Produktion?
Also ich war schon sehr neugierig auf dieses Buch, weil das so ein Riesenerfolg war in den Niederlanden, auch bei den Lesern. Inzwischen wird es auch bei uns viel gelesen. Und dann habe ich in Kritiken eben dazu gelesen, der Roman sei das reinste Metaphern-Treibhaus, voller toller Bilder. Außerdem schmeiße Peter Buwalda da jede Menge Pyrotechnik in seinen Romanablauf, also sprenge immer wieder den zeitlichen Ablauf auf. Das fand ich, klang sehr interessant. Und dann, als ich gelesen habe, wer das liest, dachte ich, muss ich mal hören. nämlich Susanne Wolf einmal, tolle Schauspielerin vom Deutschen Theater, und dann Axel Milberg und Benno Fürmann. Und vor allem Benno Fürmann, muss ich sagen, das finde ich ist schon ein Typ mit einer sehr, sehr intensiven Ausstrahlung, auch in seinen Filmen. Da wollte ich mal ran.
Ja, was für eine Ausstrahlung hat er? Also du hast mir ja nämlich, muss man sagen, hier vorher schon mal so ein bisschen gesteckt, dass du ja schon so gewisse, ich möchte nicht sagen homoerotische Fantasien gegenüber Benno Fürmann hegst, aber er hat tatsächlich sowas Körperliches, sowas sehr, sehr ja, Männliches. Was gefällt dir daran so gut?
Ja, wenn ich ein Faible für Männer hätte, dann wäre schon Benno Fürmann neben Harvey Keitel, würde ich sagen, in jüngeren Jahren jetzt ganz vorne auf der Liste. Nee, ich meine, wenn der eine Szene betritt, der ist einfach so da von seiner körperlichen Ausstrahlung her, ohne dass der irgendwas tun müsste, noch nicht mal mit der Wimper zucken, und das können eben wenige, meine ich.
Ich habe tatsächlich auch so einen heimlichen Liebling, ich mag es kaum sagen, aber Ben Becker, ich kann es mir selbst nicht erklären, aber der hat ja auch diese komische Schlachtererotik. Ich als Vegetarierin, ich verstehe es selbst nicht, aber
das
ja.
Das ist die Sendung, in der man in Abgründe schaut heute. Interessant ist jetzt bei diesem Buch aber, dass nicht Ben Becker, sondern Benno Fürmann wieder, dass der hier eine Verliererfigur verkörpert. Aaron heißt der nämlich. Vielleicht mal kurz die Konstellation dieses ganzen Buches. Das ist der Roman über eine Patchwork-Familie. Es gibt so eine Zentralfigur, das ist der Familienvater Sirerius, ein Mathematikprofessor, Universitätspräsident, hoch angesehener Mann. Der hat nun einen Sohn aus erster Ehe, der schwer missraten ist, ist als Mörder im Gefängnis. Außerdem gibt es zwei erwachsene Töchter. Und eine dieser Töchter, die ist mit diesem Aaron zusammen, den eben Benno Fürmann liest in diesem Hörbuch. Und eine der starken Szenen, Aaron hat den Vater dieser Tochter von Joni gerade kennengelernt und beide haben entdeckt, dass sie früher Judo-Kämpfer waren und jetzt trainieren dieser junge Aaron und der Universitätsprofessor Sirerius zusammen.
Hier also der Ton an der richtigen Stelle.
Judo ist ein merkwürdig intimer Sport. Mindestens 2 Jahre lang lagen er und Sirerius einander ein paar Mal pro Woche auf der Judomatte in den Armen. Intensive, konzentrierte Stunden, in denen sie die Turnhalle für sich alleine hatten. Geredet wurde kaum. 1 Jahr hatten sie sich gegeben, um an ihren Würfen und der Bodentechnik zu feilen. Sirerius für den 4. Dan, er selbst für seinen 2. Jedes Training beendeten sie mit todernsten Kämpfen, an die er sogar jetzt noch oft zurückdachte. Und nach jedem Training kroch er ins Bett zu Joni, dem mit aller Fürsorge der Welt erzogenen Augapfel von Sirerius, manchmal im Gästezimmer von dessen Bauernhaus. Und dann merkte Aaron, dass Joni entfernt nach ihrem Vater roch. Vielleicht wegen des Waschmittels, das Tineke benutzte, er wusste es nicht. Und während er Pheromone mischte, er war ein Überbringer von Körpergerüchen, eine Hummel, die zwischen 2 Körpern derselben Marke pendelte, spürte er, wie sich sein sonderbares Glück beim behutsamen Vögeln nach dem Training verdoppelte.
So klingt also Benno Fürmann in diesem Roman Bonita Avenue von Peter Wuwalda. Und ich finde ihn auch als Vorleser, muss ich sagen, ohne dass ich seinen Götterkörper vor mir sehe, sehr überzeugend, weil er so eine Art, finde ich, des unangestrengten, lässigen Erzählens hat, die ich sehr einnehmend finde.
Axel Milberg jetzt vielleicht nicht so das typische Objekt für Starschnitte, aber wahrscheinlich auch ein guter Vorleser. Der tritt hier in der Rolle des Professorenvaters auf, richtig?
Genau, der ist der alte Sirerius und Susanne Wolf dann die Tochter des Ganzen, Joni, der Augapfel des Vaters, wie wir gerade gehört haben. Und jetzt gibt's einen entscheidenden Moment in dem Roman, als Sirerius, der Vater, eine Entdeckung macht, nämlich auf Pornoseiten im Internet, auf denen ist er ständig unterwegs als Stammgast. Und da sieht er unter diesen ganzen Pornofotos Aufnahmen von einer jungen Frau, angeblich eine Linda aus Utah. Aber diese junge Frau, die sieht seiner Tochter Joni sehr, sehr ähnlich.
Mit wem macht diese Schnepfe ihren koketten Schweinkram? Er zoomt aus, schaut sich das ganze Foto noch einmal genau an, klickt ein paar Aufnahmen weiter. Sie sind professionell gemacht, sind fast perfekt. Das kriegt sie nicht allein hin. Selbstverständlich kriegt sie das nicht allein hin. Mal angenommen, nur einmal angenommen, das Mädchen ist Joni, dann muss... Dann ist der Kerl, mit dem er ein paar Mal pro Woche auf der Matte liegt, verantwortlich für... Jetzt muss er aufhören. Joni und Aaron...
Ja, das finde ich auch meisterhaft, wie Axel Milberg einen da mitnimmt und einen an dieser zunehmenden Erschütterung so teilnehmen lässt in dieser Szene. Ich würde gerne noch eine Warnung aussprechen vor diesem Hörbuch. Du hast ja schon den Vergleich mit Jonathan Franzen erwähnt vorhin. Man muss sagen, dass dieser Familienroman von Peter Buwalda sehr viel trashiger ist, sehr viel drastischer und überdrehter, auch mit einigen Horrorelementen. Es gibt eine lange und sehr detaillierte Beschreibung, wie man Leichen mit Hilfe von Kreissäge und Axt zerteilt. Also ein Familienroman schon vom Thema her, aber einer von der wirklich härteren Art.
Bonita Avenue von Peter Buwalda, gelesen von Susanne Wolf, Axel Milberg und Benno Fürmann. Eine gekürzte Lesung, aber immer noch umfangreiche 15 Stunden lang. Das Hörbuch ist bei Random House Audio erschienen. Die 12 CDs kosten 29,99 €.
Radio 1. Die Literaturagenten. Mit Frank Meyer und Gesa Ufer.
Ich fühle mich ungefähr so lebendig wie eine Rinderhälfte in der Kühlkammer. Das sagt die Hauptfigur des Romans, um den es gleich bei uns gehen wird. Mr. T, der Spatz und die Sorgen der Welt von Miriam Tafes.
Ich habe nichts auf die Beine gestellt. Das hat der Vater der kanadischen Autorin Miriam Tafes über sein Leben gesagt. Zwei Tage später hat er sein Leben beendet und sich vor einen Zug geworfen. Der Vater war sein Leben lang manisch-depressiv. Trotzdem hat er es geschafft, ein großartiger Lehrer zu sein. Ein hingebungsvoller, aufmerksamer, liebevoller Lehrer. Nur für seine Familie hat seine Kraft nicht mehr gereicht. Daheim hat der Vater am liebsten im Bett gelegen. Nach der Geburt seiner Tochter Miriam hat er ein Jahr lang kein einziges Wort mit seiner Familie gesprochen. Miriam Tafes hat ein sehr bewegendes Buch geschrieben, in dem sie das Leben ihres Vaters zu verstehen versucht. Ein Buch mit dem Titel Mr. T, der Spatz und die Sorgen der Welt.
Ja, und Frank, du hast das Buch gelesen. Wie macht Miriam Tafes das, ihren Vater zu verstehen?
Ja, sie versetzt sich buchstäblich in seine Haut und versucht, sein Leben aus seiner Perspektive zu erzählen, was natürlich im Prinzip unmöglich ist bei einem Mann, der nie über sich gesprochen hat. Und die Situation, in der es beginnt, ist sehr interessant. Da ist er schon im Krankenhaus mit Anfang 60, ist es kurz vor seinem Selbstmord. Er kann nicht mehr arbeiten als Lehrer und das zieht ihm total den Boden unter den Füßen weg, weil das war immer die Struktur seines Lebens, die ihn noch gehalten hat. Jetzt ist er da in diesem Krankenhaus und da beginnt eigentlich zum ersten Mal so ein Gespräch mit seiner Tochter, aber auch ein sehr merkwürdiges, weil sie soll ihm immer Zettel schreiben, so mit Botschaften, die ihn noch irgendwie stabilisieren. Zum Beispiel schreibt sie ihm ein Zettel, du wirst wieder gesund. So ein Großbuchstaben auf dem Zettel. Aber er ist schon so durcheinander, als er 5 Minuten später diesen Zettel auf seinem Tisch wiederfindet, sagt er, Miriam, du wirst wieder gesund. Warum denn? Bist du krank? Da kommt ihm schon so alles durcheinander. Aber sie macht praktisch das dann weiter, als er tot ist. Sie schreibt diese Zettel im Auftrag ihres Vaters weiter und so bewegt sie sich hinein in sein Leben. Und dann hat sie ganz viel gesprochen mit ihrer Mutter natürlich, mit ihrer anderen Schwester, die ist älter, mit Kollegen, mit weiteren Verwandten, um irgendwie dieses Leben zu rekonstruieren.
Und bei diesen Gesprächen, bei dieser Recherche, was kam da heraus? Warum war dieser Vater so, wie er war?
Also es hat zwei Seiten. Einmal war er einfach organisch krank. Er hatte eben diese bipolare Störung, wie man heute sagt, war manisch-depressiv. Das wurde schon diagnostiziert, als er ein Jugendlicher war. Aber die ganz andere Frage ist ja, wie lebt man? In welchem sozialen Umfeld mit so einer Krankheit, ja. Und da gibt es eine ganz entscheidende Szene, als die Störung zum ersten Mal so richtig ausbricht. Da ist er 17, kommt ins Krankenhaus, ist da ein paar Monate, kommt wieder nach Hause, ist selbst froh, dass er wieder zurückkommen kann. Und dann behandeln ihn zu Hause alle so, als hätte er sonst was angestellt. Er versteht das erst gar nicht. Und dann nimmt ihn sein Vater beiseite und sagt, was hast du bloß diesem Arzt erzählt? Und er überlegt, was habe ich dem erzählt? Und dann fällt ihm ein, der Arzt, der Psychiater wollte halt von ihm wissen, wie lebt ihr zu Hause, was passiert da so? Und nach langem Zureden des Psychiaters hat er dem gesagt, meine Mutter trinkt, die ist schwere Alkoholikerin. Und wenn sie betrunken ist, ist sie fies zu mir. Ich weiß nicht mehr, dass sie meine Mutter überhaupt ist, ich spüre das nicht mehr. Und das war der Bruch mit allen Regeln, die in dieser Familie und die in dieser Gemeinde gelten, weil das ist so eine Mennonitengemeinde in Kanada, strikt religiös, so gut wie alles verboten. Da gilt überhaupt die Regel, man trinkt nicht und wenn man es schon tut, dann redet man aber auch nicht darüber und vor allem redet man nicht mit irgendeinem Fremden darüber. Und dieser Junge, ja, der krank ist, der alle Hilfe braucht, der kriegt auch noch diese Schuld aufgeladen, dass er über seine Mutter gesprochen hat. Und das ist das Grundproblem eigentlich dieser ganzen Konstellation. Er beschließt in dieser Situation nie wieder über sich selbst zu reden. Und das führt dann auch zu diesem langen Schweigen 40 Jahre lang in seiner Familie.
Ist das jetzt ein Buch, würdest du sagen, was vor allem für Leute geschrieben ist, die Depressionen aus eigener oder wenigstens näherer Umgebung kennen, bei sich oder eben bei Verwandten, Freunden?
Das würde ich eigentlich nicht sagen. Also sicher ist es so, dass jemand, der das selbst kennt oder miterlebt hat aus der Nähe, dass der einen näheren Zugang dazu hat. Aber es ist vor allem ja auch erstmal ein Buch über einen Vater und seine Tochter. Also man kommt selber ins Grübeln und fragt sich, was wissen meine Kinder eigentlich von mir, von dem, was so ganz tief drin passiert, was so meine Nöte sind, Ängste und so weiter. Worüber redet man da eigentlich mit seinen Kindern? Ja, oder zeigt man denen auch nur so eine Oberfläche? Ähnlich wie dieser Vater eigentlich letztens. Und dann ist es auch ein Buch über einen sehr besonderen Menschen, diesen depressiven Vater, gerade in dieser Umgebung mit diesen ganz strikten Regeln. Aber eigentlich das Grundproblem, da ist jemand, der eigentlich nicht richtig funktioniert, der nur unter Aufbietung aller Kräfte noch mithält in seiner Gesellschaft. Und da ist eine Gesellschaft um ihn herum, die das eigentlich auch nicht genauer wissen will, die froh ist, dass dieser Mann alles zuschüttet, was er an Nöten hat und so irgendwie mittickert in der Gesellschaft. Das ist eigentlich, was man ja überall heute genauso findet, in anderen Formen, aber wenig anders.
Miriam Taves, Mr. T, der Spatz und die Sorgen der Welt, das Leben meines Vaters. Der Roman ist im Berlin Verlag erschienen, 256 Seiten, kosten 19,99 €. Und wir verlosen ein Exemplar, und zwar hier und jetzt unter 0331 70 99 111.
Oliver unterwegs in Schleswig-Holstein. Es geschehen die merkwürdigsten Dinge. In dem weiten, menschenleeren Moor ganz in der Nähe des Atomkraftwerkes stößt er auf den Weißen Alb und auf eine Taxifahrerin, die sich Gedanken über Vampire macht. Ein alter Zeitungsartikel und die Erinnerungen an seine Zeit als Zivi führen Oliver schließlich auf die Spur einer eigenen Spezies. Vogelmenschen, die, mutiert durch radioaktive Strahlung, ein geheimes Schattendasein im Moor führen. Oliver Grajewski ist bildender Künstler, Illustrator und Comiczeichner. In seinem Buch Der Tag im Moor verbindet er verschiedenste Stile und Erzählschichten zu einer hintersinnigen und packenden Graphic Novel. Oliver Grajewski, jetzt live bei den Literaturagenten auf Radio 1.
Ja, und da ist er. Herzlich willkommen, Oliver. Schön, dass du da bist.
Hallo, danke für die Einladung.
Der Tag im Moor, der trägt deutlich biografische Züge. Also der Protagonist heißt Oliver. Er fährt nach Schleswig-Holstein, um seine Eltern in der Kleinstadt Itzehoe zu besuchen. Er fährt Orte seiner Kindheit ab und Erinnerungen verweben sich mit geradezu ja unglaublichen Ereignissen an diesem einen Tag im Moor. Dieses Moor gibt es tatsächlich, die Atomkraftwerke auch. Aber kannst du noch rekonstruieren, wann und wo dir die Idee zu dieser ja unheimlichen Parallelwelt kam?
Ja, das ist im Prinzip im Vorfeld, als darüber diskutiert wurde, ob ich bei dem Verlag Breitkopf Editionen das erste Buch herausbringe, das ist ein neuer Verlag für Graphic Novels, habe ich dann überlegt, wenn ich etwas Neues machen kann jetzt, dann benötige ich ein sozusagen Brückenbuch zu meinen alten Tigerboy-Publikationen, die ausschließlich autobiografisch waren, und habe dann in der Entwicklung der Geschichte ab einem Punkt fiktionale Elemente eingebaut, aber mich selbst als Hauptfigur erhalten in der Geschichte, und assoziiere ich von Kapitel zu Kapitel immer mehr in die fiktionale Welt hinein.
Und das ist offenbar eine sehr spezielle fiktionale Welt. Schon im Klappentext wird man vorbereitet auf eine Spuk-Doku-Fiction. Wie viel ist denn hier Doku-Fiction und wie viel ist Spuk?
Also Spuk ist ist der Anteil, der Spukanteil ist sehr groß für alle Menschen, die glauben, dass Kapitalismus so bestehen bleiben wird, wie er gerade besteht. Und Fiktion ist vielleicht ein wenig die Überzeichnung der Figuren, die unter den Umständen leiden, die auch in diesem Buch auch unter Strahlung leiden, aber eben auch unter gesellschaftlichen Umständen und deswegen eine Parallelkultur entwickeln, notgedrungen, mit Lösungsansätzen zukünftigen.
wirklich bemerkenswert an deinem Buch, das ist auch dieses Vermischen von Techniken. Also manche Zeichnungen sind ganz filigran, andere grobe Skizzen. Es gibt Szenen, die haben was von Manga oder so Superhelden-Comics, aber dann verwendest du auch verfremdete Fotos, fotokopiertes, pixeliges. Das wirkt auf den ersten Blick ungewohnt, auch teilweise sehr sperrig, sehr roh. Und auf den zweiten hat mich diese Technik total gebannt, total in die Geschichte reingezogen. Warum genau verwendest du diese Mixtechnik?
Zunächst mal schön, dass das geklappt hat mit dem Bannen und Hineinziehen. Ich, ganz simpel gesagt, folge ich der Struktur meines Gehirns. Ich versuche das zu machen, was mir Spaß macht. Und in der visuellen Anlage so einer Geschichte, da man arbeitet sehr lange. Ich arbeite aus Archiven heraus. Das heißt, ich gehe nicht Panel für Panel und konstruiere den Hintergrund und dann den Inhalt, sondern lange vorher habe ich Bildarchive angelegt, aus denen dann Dinge noch gar nicht in der Geschichte zusammengetragen werden, aber Stimmungen und Layer übereinander gelegt werden. Hinterher bleiben tatsächlich manchmal Fotos stehen. Manchmal auch nur eine Skizze, weil die besser ist an der Stelle und in der Arbeit gerade mehr Freude gemacht hat als eine ausgefeilte realistische Zeichnung. Und so ist das eher eine lockere Session, aber insgesamt soll schon der Eindruck entstehen mit einer All-Over-Struktur, mit wenig Weißflächen, das soll schon knallen und sich ein bisschen absetzen von so eher gediegenen Produktionen, die in dem Bereich jetzt gerade gemacht werden, die sehr schick und eher dezent sind.
Ja, das
Ich fand ja gerade die Fotos so interessant, weil die manchmal so einen Effekt haben, dass man im Hintergrund noch das Foto zu sehen glaubt, aber davor ist was gelegt wie ein Nebel oder wieder wie ein Spuk davor. Was ist da der Effekt oder was ist der Sinn solcher Fotokonstruktion da für dich?
Na, zunächst mal hat uns Gerhard Richter, glaube ich, vor vielen Jahrzehnten alle gelehrt, dass wenn man Dinge, die man realistisch sieht oder auf Fotos sieht, ein bisschen verwischt malt, dass die irgendwie sehr melancholisch, erzählerisch und literarisch einen in andere Welten führen. Auf der anderen Seite liegt es an der Schichtarbeitung. Ich habe mehrere Schichten in den Zeichnungen, bevor ich die hinterher im Bitmap im Computer zusammenzoome oder im Photoshop zusammenzoome. Und jetzt ist das sehr auffällig gewesen, dass häufig die realistischen Fotohintergründe, die ich nur als Dokumaterial hatte, aber das Erinnerungstor an eine Wirklichkeit aufmachen, die für mich 20, 30 Jahre zurückliegt, aber vielleicht für den Leser an dieser Stelle mehr assoziieren lässt, als wenn ich kritzelig ein altes Bauernhaus hinzeichnen würde. Und so fand ich das wichtig, das manchmal aufs Tableau zu heben, aber nicht immer.
Es gibt noch eine Geschichte, die finde ich hochinteressant. In dem Buch fängt der Oliver schon ganz früh an, Bob Dylan zu hören. Also eigentlich, weil seine Kumpels ihn, den Grübler, bitten, mach du doch hier mal bitte den Bob Dylan-Beauftragten, dann können wir hier untereinander die Schallplatten tauschen. Aber tatsächlich ist Bob Dylan dann auch für dich künstlerisch wichtig geworden.
Genau, das ist eher so umgekehrt, dass Bob Dylan sehr früh in meiner Kindheit und an der Grenze zur Jugend wichtig wurde, erst musikalisch und ich dann später, als ich anfing Kunst zu studieren und immer gefragt wurde oder mich dann auch eingearbeitet habe in Archive, was ist an Malerei da gewesen, was hat es im Comic gegeben, merkte, dass da irgendwie überhaupt gar keine Vorbilder für mich zu finden sind, sondern ich immer wieder zu der Konstruktion von Dylan in den 60er Jahren, der schon früh benannt hat in einem ganz frühen Radiointerview, dass er samplenderweise seine Songs erschafft, dass er gar nicht im herkömmlichen Sinne behaupten würde, er ist der ursprüngliche Autor, der aus großen Archiven auswählt. Und all diese Dinge kamen dann in der Bildkonstruktion wieder zu mir zurück. Und ich habe gedacht, diese Reflexion auch auf die Gesellschaft, in der er das macht, auf den Kontext, das liegt mir in meiner Ausbildung als bildendem Künstler näher, dass ich auch sozusagen das Werk eingebunden, dass ich eine Reflexion in dem Buch habe über das Medium Buch selbst.
Also auch ein Bob Dylan-Comic. Dieses Buch Ein Tag im Moor, die neue Graphic Novel von Oliver Grajewski, erschien bei Breitkopf-Editionen für 25 Euro, dieses Buch zu haben. Und eins können Sie jetzt auch von uns kriegen, hier von Radio 1, unter der Nummer 0331 70 99 111.
Vielen Dank für deinen Besuch.
Vielen Dank für die Einladung.
Wundersamerweise ist es gleich schon wieder 19 Uhr. Danach geht's weiter mit den Literaturagenten. Wir werden uns dann mit Jakob Hein, dem Berliner Autor, über Schulaufgaben unterhalten, aber nicht über die Frage, wer sich da am geschicktesten drum gedrückt hat, sondern über ein gleichnamiges Buch Schulaufgaben von Jutta Almendinger, der Soziologin. Da geht's um die Frage, wie wir unsere Schulen etwas gerechter machen könnten.
Und dann ist für uns hier im Studio natürlich unglaublich spannend die Frage, ob jemand in dieser Woche unser ausgesetzt Buch gefunden hat, und zwar jemand, der uns anrufen wird. Wenn Sie das Buch gefunden haben sollten, Heinz Strunk, 20 Mal haben wir es ausgesetzt in Berlin und Brandenburg, nicht hadern. Rufen Sie an, Sie können ein riesengroßes, tolles Buchpaket gewinnen.
Radio 1, die Literaturagenten mit Frank Meyer und Gesa Ufer.
Herzlich willkommen, schön, dass Sie dabei sind.
Willkommen an Bord.
Die Literaturagenten. Autoren sind auch nur Leser.
Alex, Erkan, Laura und Jenny. Das sind vier Kinder, vier Freunde, die gemeinsam am Start stehen, am Anfang ihrer Schulzeit. Aber eine Chance auf eine gute Bildung hat nur einer von ihnen. Der Grund, nur er hat die richtigen Eltern, Akademikereltern. Die Soziologin Jutta Almendinger hat diese vier Freunde während ihrer Schulzeit beobachtet und gesehen, wer von ihnen gefördert und wer behindert wurde. Jutta Almendinger ist eine der deutschen Star-Soziologinnen, Präsidentin des Wissenschaftszentrums Berlin. Sie hat ein Buch über Alex, Erkan, Laura und Jenny geschrieben, ein Buch über die Ungerechtigkeit der deutschen Schulen. Schulaufgaben heißt es. Der Autor und Vater Jakob Hein hat dieses Buch gelesen. Jetzt ist er bei den Literaturagenten auf Radio 1.
Ja, hallo Jakob, herzlich willkommen.
Hallo.
Ja, Jakob, dass Arbeiterkinder, Migrantenkinder und Kinder von sozial Schwachen viel schlechtere Chancen auf Abitur und Studium haben, viel schlechter als die Kinder von Bessergestellten und Gebildeten, das hat sich ja hinlänglich rumgesprochen. Was lernen wir Neues bei Jutta Almendinger?
Also ich mag das Buch von ihr sehr, weil ich danach das Gefühl habe, ganz viel zu wissen oder mehr zu wissen und mir selber eine Meinung bilden zu dürfen. Das heißt, Frau Almendinger ist hier nicht am Werk und probiert mir ihre Meinung zu verkaufen. Sie hat offensichtlich eine, aber sie belegt es alles mit Fakten. Ich mag ja Sachbücher, wenn hinten 250 Literaturangaben stehen. So ist es bei ihr, so muss das auch sein. Das gefällt mir sehr gut. Und sie erklärt ziemlich plastisch anhand dieser vier Kinder, die es tatsächlich gibt und die tatsächlich mal zusammen in einer Integrationskita waren, wie eben Bildungskarrieren verlaufen können und warum die wohl auch schieflaufen können. Finde ich sehr gut.
Aber wenn du sagst, du hast viel gelernt, was hast du gelernt aus dem Buch?
Naja, ich lerne vor allen Dingen, warum Bildungskarrieren verschieden verlaufen, an welcher Stelle sich sozusagen Unterprivilegierung bemerkbar macht, wie Inklusion falsch gemacht werden kann und letztendlich, was eben hilfreich sein könnte, um das deutsche Bildungswesen, besonders eben diese kindliche Bildung, wieder gerade zu rücken oder überhaupt irgendwo hinzurücken. War mal an der deutschen Schule in Brüssel, da haben die dann die ganzen Kinder der Brüsseler deutschen Arbeiter da so zu beglücken. Und da hat mir der Schulleiter erklärt, mit 96 Schultypen in Deutschland kann man sich vorstellen, dass jedes Kind hier Einzelunterricht erhält. Und irgendwie denkt man sich, dass das nicht effektiv sein kann.
Das ist wahrscheinlich ein Punkt, aber was sind sonst so die Hauptkriterien? Was sagt sie, was muss anders werden an deutschen Schulen?
Naja, vor allen Dingen ist das Problem, dass wenn man Leute gleichberechtigen will, muss man den Unterprivilegierten sozusagen etwas mehr zukommen lassen. Das heißt, man kann jetzt nicht sagen, okay, hier ist die Schule und jeder, der sich hier bewirbt, dürfte ja mitmachen, sondern man muss eben dann sagen, okay, wenn man eben will, dass Migranten und Leute aus bildungsferneren Familien da auch mitmachen, da muss man die eben frühzeitig einladen. Integrationskitas sind ein guter Ansatz und dann muss das eben fortgeführt werden in die Schulen. Die Schulen müssen durchmischt bleiben. Man darf nicht sozusagen die Schulen und die Viertel sich entmischen lassen, weil die Gesellschaft ja ohnehin aus allen Menschen besteht und entweder nehmen eigentlich alle daran teil oder der eine Teil muss irgendwie zusehen, wie er den anderen Teil ja mit einer Gesellschaft teilhaben lässt, sprich Transferzahlungen und so.
Jetzt ist es ja mit Schulreformforderungen in Deutschland so ein bisschen ist das ja Volkssport. Ne? Es gibt ja gerade von dem Philosophen Richard David Precht ein neues Buch, wo er auch die totale Revolution der Schule fordert. Und man muss ja auch sagen, also gerade in Berlin, da wird gerade bei diesem Schulexperiment Jühl jahrgangsübergreifendes Lernen, einige Schulen geben das wieder auf. Und es ist auch so eine Stimmung da, lasst die Kinder doch mal in Ruhe mit all diesen Reformen. Diese Art Erneuerung, Reform, die Jutta Almendinger da fordert, überzeugt die dich denn? Würdest würdest du sagen, ja, das soll auch an den Schulen, an die meine Kinder gehen, soll das gerne ausprobiert werden?
Na, ich glaube, also sie sagt ja eben das eben nicht. Das ist ja genau, was ich mag. Jeder sagt irgendwie, schreibt irgendein Buch und sagt dann, hier bei meinen Kindern läuft das gut und deswegen möchte ich so ein Schulsystem. Tragischerweise scheint es, ist es wirklich auch so ein Politikersport. Man gewinnt zwar damit keine Wahlen, aber irgendwie müssen ständig Schulreformen gemacht werden. Es gibt ja Jahrgänge in Berlin, die 3 Schulreformen über sich ergehen lassen mussten, ohne dass ihnen das viel genutzt hat. Nee, die sagt letztendlich, dass man auf jeden Fall bundeseinheitlicher werden muss. Oh Gott, eine heilige Kuh. Aha. Und dass man sozusagen prinzipiell erstmal Grundlagen von Schulsystemen gemeinsam aufstellen muss. Das heißt, man kann nicht erstmal eine Reform machen und dann gucken, was rauskommt. Und sie belegt eben, was ich vorhin oder eingangs sagte, alles, was sie sagt, belegt sie mit Fakten und Forschungsergebnissen und das mag ich. Als Mediziner kann ich das Schulreformiere ja sowieso nicht verstehen, weil entweder eine Therapie ist besser und dann gewinnt sie und wird auch von allen zukünftig gemacht oder eine Therapie ist schlechter und dann wird sie auch verworfen. Was hier den Kindern ständig angeht, für mich schwer verständlich.
Ja, die Diskussion wird uns auf jeden Fall noch eine ganze Weile beschäftigen. Das hier offenbar ein sehr lesenswerter Beitrag. Jutta Almendinger, Schulaufgaben empfohlen von Jakob Hein. Wie wir das Bildungssystem verändern müssen, um unseren Kindern gerecht zu werden, heißt der Titel in der Unterzeile, erschienen im Pantheon Verlag. Die 304 Seiten kosten 14,99 Euro. Vielen Dank, Jakob, dass du dabei warst.
Ich danke auch und ich gratuliere zu dieser technisch so besonders gelungenen Sendung.
Extra gut, oder?
Und genau, und alle Leute der Reformbühne, Liebhaber der Reformbühne freuen sich, dass ich heute wieder die Freibierverlosung mache. Jeder, der sich heute mit dem Stichwort Jutta bei mir meldet, der bekommt in der Reformbühne ein Freigetränk seiner Wahl. Das war das letzte Mal schon schön. Das darf auch dieses Jahr wieder sein.
Das war nochmal im Kaffeeknatter oder wie hieß das?
Kaffeeburger heißt das.
Genau. Ja, Torstraße.
In der Torstraße, genau.
Viel Spaß, Jakob. Okay. Bis dann.
Ich wünsche euch auch viel Spaß.
Tschüss. Danke.
Ciao.
Ausgesetzt. Bücher, die gefunden werden wollen.
Ich weiß nicht, wie es dir geht, Frank, aber jetzt, wo es doch langsam wirklich Frühling wird, da habe ich ja doch weniger Skrupel, Bücher auszusetzen. 20 wunderschöne, sonnenbeschienene Plätzchen haben wir uns in dieser Woche ausgeguckt. Parkbänke, Spielplätze, verwaiste Sonnenstühle.
Im Winter ja aber auch schön beheizt.
Ja, natürlich. Auf jeden Fall haben wir 20 Mal das neue Buch von Heinz Strunk ausgelegt. Junge rettet Freund aus Teich. Die Finder haben wir gebeten, jetzt hier bei uns in der Sendung anzurufen, denn es winkt wieder ein großes Buch. Paket. Jetzt kommt der Trommelwirbel. Jetzt steigt die Spannung. Haben wir jemanden in der Leitung?
Da atmet doch schon jemand.
Hallo. Ah, da ist jemand. Hallo, wer spricht?
Hier ist der Paul.
Paul. Hallo. Paul. Wo haben Sie das Buch gefunden?
Ich habe es am Alex gefunden, direkt an der Haltestelle von der M4.
Wie, auf der Straße oder wie?
Na, an der Haltestelle auf der Bank.
Okay. Bevor wir es vergessen, wir müssen das natürlich noch verifizieren. Wie heißt die Parole? Vorne drin steht ja immer so eine Parole.
Oh, Spaß mit Heinz.
Jawohl, völlig richtig. Sie sind's.
Eine total überraschende Parole, weil es ja um ein Buch mit Heinz von Heinz Strunk geht. Kennen Sie den Herrn eventuell?
Den Herrn kenne ich schon oft. Von Studio Braun und auch der sagenumwobenen Band Fraktus.
Ja, ja. Super Fake-Band Fraktus. Und durch Studio Braun ist er so richtig, richtig bekannt geworden. Deren absolute Spezialität sind und waren Telefonstreiche. Ist das ein Thema, wo Sie selbst Erfahrung haben? Möglicherweise sogar als Täter?
Nee.
Nee, das war aus ganzem Herzen.
Sowas würde ich nie machen. Aber vielleicht können Sie uns Heinz Strunk, wenn Sie so ein Heinz Strunk-Kenner sind, uns den Mann ein bisschen näher bringen. Was mögen Sie denn an dem?
Naja, so sein Selbstwitz und auch, dass er gern Bücher über sich selbst schreibt. Also angefangen von der Zunge Europas bis über Fleckenteufel. Jetzt Junge rettet Freund aus Teich habe ich noch nicht gelesen, war sehr gespannt darauf. Aber es ist ja schon wieder ein Buch über sich selbst. Und ja, man lernt den Mann so langsam richtig gut kennen, würde ich sagen.
Ja, wobei ich hier interessant finde, man kennt ihn ja vor allem so als komischen Autor, aber jetzt schlägt er auch wirklich immer noch mehr andere Töne an. Also Fleisch ist mein Gemüse, da war das auch schon so, aber das hier, sein fünftes Buch, Junge rettet Freund aus Teich, das ist auch bisher sein traurigstes. Da erzählt er nämlich über eine bedrückende Kindheit. Matthias Halfpape, wissen Sie, wer das ist, Matthias Halfpape?
Nee.
Das ist Heinz Strunk himself, also das ist der bürgerliche Name und über dessen Kindheit erzählt er. Fängt ganz idyllisch an mit Erinnerungen so an Omas leckeren Apfelkuchen, an die schrägen Spiele mit seinen Kumpels und dann ja ziehen immer mehr Schatten auf. Und das ganz große Thema hier ist ähnlich wie in dem Buch, was wir vorhin schon mal hatten bei der Miriam Tapes, so ein Drama, ja, wenn Vater oder Mutter depressiv sind. Und das ist also ja bei Heinz Strunk tief traurig, aber eben auch immer wieder urkomisch.
Ja. Okay, wie gesagt, ich habe noch keine Zeit gehabt, da reinzulesen, aber ich bin sehr gespannt.
Und dass wir dieses Buch ausgesetzt haben, also wir wünschen Ihnen dann eine interessante Lektüre natürlich, aber wir haben noch einen entscheidenden Hinweis. Morgen liest nämlich Heinz Strunk ab 20 Uhr in der Berliner Volksbühne und das ist ja ein extrem präsenter Mann auf der Bühne, auch im Radio. Ja. Wir werden den ganzen Abend mit allen Vorgeschichten und der Lesung ab 19 Uhr live hier auf Radio 1 übertragen und da hoffen wir sehr, Paul, dass Sie dann auch wieder dabei sind.
Ja, und Paul, der Gag ist ja, Sie dürfen live dabei sein. Sie gewinnen nämlich neben diesem großen Buchpaket jetzt auch noch Freikarten für Heinz Strunks Lesung morgen und das besagte Buchpaket eben noch dazu. Da sind dabei der Roman von Ned Bowman, das Hörbuch Bonita Avenue von Peter Bulwalder, Miriam Taves Roman Mr. T und noch ein großartiger Abenteuerbericht von Tina Übel. Um den wird es hier gleich noch gehen. Nordwestpassage für 13 Arglose und einen Joghurt. Es hat sich also wirklich gelohnt, dass Sie hier angerufen haben.
Oh, vielen, vielen Dank. Da freue ich mich riesig.
Ja, wir freuen uns mit.
Hammer.
Paul, alles Gute und viel Spaß mit den Büchern und mit Heinz Strunk.
Ja, super.
Okay.
Tschüss.
Von Grönland aus brechen sie auf. Die Hamburger Schriftstellerin Tina Übel und 12 andere. Sie wollen die Nordwestpassage durchsegeln. Auf diesem Seeweg am hohen Norden Kanadas vorbei sind in den letzten Jahrhunderten viele Männer gestorben, eingeschlossen im Eis, erfroren, verhungert. Tina Übel und ihre Mitsegler ziehen auf einer 20-Meter-Yacht los. Sie haben zwar GPS und Funktionsunterwäsche, aber wird das helfen gegen das Eis und die Stürme im Norden? Tina Übel ist immerhin zurückgekehrt und sie hat ein Buch über diese Fahrt geschrieben mit dem Titel Nordwestpassage für 13 Arglose und einen Joghurt. Jetzt ist Tina Übel zu Gast bei den Literaturagenten auf Radio 1.
Ja, seien Sie herzlich willkommen, Frau Übel.
Ja, moin.
3 Monate waren Sie da oben im Norden unterwegs und die liegen sehr im Norden, die Nordwestpassagen. Was Sie da hingetrieben hat, das sagen Sie, das ist Ihr Polarproblem. Was ist das eigentlich, so ein Polarproblem?
Ich glaube, am einfachsten erklärt man es als Suchterkrankung. Also es ist eine klassische Suchterkrankung, wo man nicht wieder von loskommt und man ist ständig versucht, die Dosis zu erhöhen. Man gibt sein ganzes Geld dazu für aus. Man vernachlässigt seine Freunde, verwahrlost. So diese typischen Kennzeichen halt.
Und das sind die negativen Folgen. Aber man muss ja erstmal begreifen, als Nicht-Polarsüchtiger, was ist das, was da zieht, was so faszinierend ist?
Ja, das ist nun unglaublich schwer zu erklären, obwohl ich schon nun 2 Bücher, die in diesen Religionen spielen, geschrieben habe.
Religion war jetzt auch
eine Religion, ja. Es ist, da haben wir das Suchtproblem. Es ist, also diese Leere, diese Abwesenheit ist es für mich, die mich unendlich glücklich macht. Beseelt in einem Maße, dass das selbst für einen Schriftsteller ganz schwer in Worte zu fassen ist. Und interessanterweise findet sich eigentlich auch in allen Polarbüchern, und zwar auch und gerade in den historischen, die ja so mein Spezialgebiet sind, immer wieder eine Passage, wo der jeweilige Autor darüber rhapsodiert, dass er es eigentlich nicht beschreiben kann, was es denn ist, was einen immer da wieder hinzieht und was man dort empfindet. Insofern reihe ich mich da mit meiner gewissen Wortlosigkeit ein in eine alte Polartradition.
Ich war eben auch noch nie so weit im Norden, stelle mir das aber doch auch in weiten Teilen auch trostlos fürs Auge vor. Also es sind eben nackte Felsen, graue Steine, ganz wenig Gras und Büsche. Wenn Sie die sehen, dann sind Sie verzückt, weil es ja vorher so nur Flechten gab. Aber was tut sich fürs Auge, wenn man da so weit im Norden ist?
Also ich Ich mag es karg, ich finde karg sehr reizvoll. Natürlich hatten wir das dann auch, als wir dann das erste Mal wieder ein Gras sahen, gerieten wir also in einen Botanikrausch. Oh, guck mal, ein Gras. Aber das ist ja auch ganz schön, weil hier im normalen Leben läuft man ständig über üppige Rasen und man sieht sie gar nicht. Und diese Begeisterung zu entwickeln für Kleinigkeiten, sei es das fröhliche Moos, was sich dann doch mal auftut, oder das Blümchen oder eben auch das frisch gebackene Brot an Bord. Eine solche Begeisterung und Freude an solchen kleinteiligen Dingen, wie soll man sie sonst empfinden?
Das gibt das Glück in Ihrem Buch und eine ganze Menge davon, was einen immer wieder erstaunt zurücklässt, so als Landratte und Frostbeule, weil kühl ist es ja schon da im Norden. Aber daneben gibt es auch so eine Spur der Verzweiflung oder der Traurigkeit in Ihrem Buch. Die bringen Sie mal in die Frage, wohin kann man eigentlich noch gehen, wo noch kein Besucherzentrum steht? Aber jetzt werden doch da an der Nordwestpassage nicht ständig Besucherzentren rumstehen.
Nee, noch nicht, aber ich glaube, es ist absehbar. Also das ist ja alles beliebter und beliebter für Kreuzfahrer, dann eben auch befahrbarer für Kreuzfahrer. Und ich hatte also diesen wirklich schockierenden Mensch, wir kamen auf einer Insel, da ist wirklich nicht viel los. Da sind ein paar Hütten und da gehen die Einheimischen hin zum Angeln und Jagen. Und da saß aber schon ein Ranger. Da hat noch nie jemand gezeltet, aber es gab schon eine gedruckte Broschüre mit lauter Do's und Don'ts. Die Don'ts überwiegten. Und es war schon mal, falls der eins jemand vorbeikommt mit einem Zelt, der am Arsch der Heide auf einer einsamen Insel sein Zelt aufnimmt, gab es schon mal den Kostenvoranschlag, $12 pro Nacht.
Okay.
Ich finde das schon ein bisschen bedrückend. Ja. Nicht umsonst begeistern mich diese ganzen Heroic Age Polar Geschichten so sehr. Ich bin sehr neidisch auf dieses Gefühl, dass man der einst noch irgendwo hingehen konnte, da war die Welt noch nicht kartiert. Da war noch keiner gewesen. Da hat man wirklich alles neu entdeckt. Das ist, weiß nicht,
aber es ist
genetisch bei mir, glaube ich.
So ein bisschen ist es natürlich aber auch schwierig, weil sich natürlich alle eben nach dieser Erfahrung sehen, irgendwo der allererste Mensch zu sein. Gleichzeitig ist es ja dieser Klassiker von den Pauschaltouristen, die eigentlich davon träumen, individuell noch irgendwo was Neues zu entdecken. Also es ist ja eine sehr zweischneidige Sache. Auf diese Weise wird natürlich auch immer weiter entdeckt und die Welt immer weiter für den Tourismus ebnet.
Ich finde es auch sehr zweischneidig, weil ich natürlich diesen Eindruck, diese Wunderschönheit dieser sehr kargen, menschenleeren Natur, ich missgönne sie keinem. Und nicht jeder hat die Konstitution, das zu Fuß oder mit dem Segelboot zu machen. Ich gönne es auch insofern den Polargebieten, weil was die Leute nicht kennen, da schert sich keiner drum. Also wenn sie nicht irgendwann mal in Afrika drauf gekommen wären, dass sich mit wilden Tierchen Geld verdienen lässt, würde da wahrscheinlich heute kein Zebra und kein Löwe mehr rumlaufen. Es ist sehr zweischneidig. Ich will mir da auch nicht anmaßen zu sagen, das ist gut oder das ist schlecht. Es macht einen halt dann doch nur einfach melancholisch, ganz egal, was der Intellekt dazu sagt.
Die Literaturagentin, die Hamburger Autorin Tina Übel ist weiter bei uns. Wir reden über ihr Buch, ihr Reisebuch Nordwestpassage für 13 Arglose und einen Joghurt. Das sind ja ziemlich viele Leute für so ein 20-Meter-Boot. Wenn man da monatelang auf kleinstem Raum zusammenhockt, draußen stürmt und regnet es ja auch mal, gehen einem die anderen da nicht auch mal maßlos auf den Wecker?
Also erstmal, wir waren nicht 13 Leute wirklich gleichzeitig an Bord. Es sind Leute zu- und ausgestiegen auf dieser ganzen Etappe. Also ich war da am längsten mit an Bord. Wir waren also maximal 11. Das wird schon eng, klar. Aber da muss ich sagen, das ist wirklich großes Glück, weil ich glaube, das kann wirklich zu Mord und Totschlag führen, wenn man da jemanden hat, der einem so richtig auf den Wecker geht. Nee, zum großen Glück waren das einfach unglaublich nette Leute, wo wir eher geweint haben, als wir uns voneinander verabschiedet haben. Weil natürlich solche Reisen tendenziell auch Leute anziehen, die vom gleichen Schlage sind, dieselben Sehnsüchte haben. Insofern ging es ganz gut. Ich war einmal genervt. Aber auch wirklich nicht länger als 15 Minuten. Und dafür kriege ich eigentlich, wo ich normalerweise ein Einzelgänger bin, den Gandhi-Gedächtnispreis, glaube ich.
Was ist denn da genau passiert?
Es war einfach, glaube ich, nur so Kleinscheiß. Wir waren auf dieser beschriebenen Insel, wo der einzelne Zelt $12 kosten wird, waren wir in der Sauna und dann ging es ratzfatz los und ich war noch nicht vom relaxten Sauna-Banja-Nachmittag irgendwie auf Lossegeln und hier zack, es geht los, geeicht und dann kümmerte sich keiner um das Geschirr, das rumsteht und alles, was rumsteht, weiß jeder Segler, geht sofort kaputt und dann widerwillig wusch ich ab und dann sagte mir einer, ich soll etwas gründlicher abwaschen. Und ich weiß nicht, ob ihm klar ist, wie knapp der mit seinem Leben davongekommen ist auf dieser Nordwestpassage. Aber ja, wie gesagt, nach 15 Minuten war ich wieder Gandhi, das ging dann.
Was die Mitreisenden angeht, da hatten sie noch eine Mitseglerin. Ansonsten waren da nur Männer an Bord. Und in dem Buch sinnieren sie auch einmal darüber, warum sie bei diesen ganzen Extremreisen fast immer nur auf Männer treffen und fragen, warum sind so viele Frauen zu Hause und so viele Männer unterwegs? Haben Sie inzwischen eine Antwort?
Es ist eigentlich eher eine Frage, können wir gleich mal hier über den Rundfunk an die Frauen stellen. Warum bleibt ihr zu Hause, wenn dort so viel schöne Welt zu entdecken ist? Ich bin mir nicht ganz sicher. Also es gibt natürlich Frauen, aber es ist weit, weit, weit weg von einer Verhältnismäßigkeit bei solchen Dingen. Ich glaube, es liegt daran, dass Frauen doch mehr Unsicherheiten mit sich rumtragen. Kann ich das? Ich habe mich gerade mit einer anderen Frau unterhalten, die auch einen Polarfimmel hat. Die, glaube ich, brachte das so schön auf den Punkt, wenn in so einer Schlittenreisegruppe in der Arktis, wenn eine Frau zu langsam ist, dann denkt sie, oh Gott, ich bin zu langsam, ich halte die ganze Gruppe auf, werde ich das schaffen? Wenn ein Mann zu lang ist, sagt er, wieso gehen die anderen so schnell?
Eine meiner Lieblingsszenen in Ihrem Buch, die spielt, als Sie es geschafft haben, als Sie es alles hinter sich haben, nach 3 Monaten, 4.500 Seemeilen, da landen Sie in Dutch Harbor, ein Fischernest in Alaska und dort in der örtlichen Sportsbar zwischen lauter harten Kerlen, die viel erlebt haben auf Ihren Schiffen wiederum. Erzählen Sie doch mal bitte, was ist in dieser Nacht in der Sportsbar passiert?
Naja, das war eine Location, es war im Grunde, glaube ich, die einzige Bar, wir haben keine andere gefunden. Wir waren hinterher auch nicht mehr in der Verfassung weiterzusuchen, wo sich die ganzen Fischer von der Beringsee-Fischerflotte treffen. Und das sind nun angeblich die härtesten Kerle der Welt. Es gibt auch so eine Doku-Serie über diese Leute und die standen dann alle raubeinige Tierjacken in der Gegend rum und hielten sich für die coolsten Leute der Welt. Und wir schneiden dann rein und kamen ins Gespräch und sagten, ja, die Beringsee, ja, da kommen wir auch gerade her. War ja das letzte Stück unserer Nordwestpassage mit einem Segelboot. Und dann sträubten sich also alle Bärte, diese ganzen Männer konnten das nicht glauben, fielen uns ehrfurchtsvoll zu Füßen, fragten wieder und wieder nach, weil Beringsee ist ein hartes Pflaster. Pflaster ist, glaube ich, ein schlechtes Wort für ein Meer. Also ist eine harte Ecke zum Segeln, sehr stürmisch. Aber das Ganze mit einem Segelboot, das konnten sie sich also überhaupt nicht vorstellen. Und es gab dann kaum einen Bärtling, der nicht seine Ehrfurcht unbedingt in einem Freidring für uns ausrücken musste. Es gibt Fotos von diesem Abend, sie sind alle sehr verschwommen, was auch für unsere Erinnerung gilt. Aber ich muss sagen, ich habe es sehr, sehr lustig gehabt, selten habe ich so lustig gehabt. Und man musste mal überhaupt nicht vor dem Damenkloschlange stehen.
Sehr praktisch. Tina Übel, ganz herzlichen Dank. Einen kleinen Arbeitsauftrag haben wir noch für Sie. Sie schiffen sich jetzt mal ganz flugs ein, segeln für uns durch die Nordostpassage oder sonst noch irgendeinen extremen Seeweg und dann schreiben Sie noch so ein tolles, großartiges Buch wie das über die Nordwestpassage. Könnten wir so verbleiben?
Oh, Nordostpassage, ganz große Obsession, ganz große Obsession. Ich arbeite daran und hoffe, dem Captain das auch mal verklickern zu können.
Sehr gut.
Und wir werden das weiter verfolgen. Im Moment liegt ein klasse Buch auf dem Tisch, Nordwestpassage für 13 Arglose und ein Joghurt von Tina Übel im Verlag C.A. Beck erschienen mit 400 Seiten. Für 19,95 ist dieses Buch zu haben. Wenig Geld für diese weite Reise. Frau Übel, herzlichen Dank für das Gespräch.
Ich bedanke mich und wünsche immer eine Handbreit Radio unterm Kiel.
Tschüss.
Tschüss. Genau. Ciao.
Die Literaturagenten. Pflichttermine.
Welche Bücher liegen ganz vorne in guten Buchhandlungen in Berlin und Brandenburg? Darum geht's morgen bei der Radio 1 Bücherliste. Morgen wieder Thema in unserem Programm. An der Spitze unserer Bücherliste steht im Moment 1913 von Florian Illies. Dahinter Die Sonne war der ganze Himmel von Kevin Powers. Und neu dabei auf Platz 3 Scherben. Das ist ein Roman von dem bosnisch-amerikanischen Autor Ismet Persic über einen Mann, dem seine Geschichte, seine eigene und die seines Landes um die Ohren fliegt. Mehr dazu in unserem Gespräch zur Bücherliste morgen um 16.40 Uhr hier bei Radio 1.
Diese Rolle machte den Schauspieler Günther Lamprecht weltberühmt. Er spielte den Franz Bieberkopf in Fassbinders Verfilmung von Berlin Alexanderplatz. Am nächsten Freitag, also am 3. Mai, liest Günther Lamprecht aus Alfred Döblins legendärem Großstadtroman. Und da kann man erleben, mit wie viel Können und Emphase der Mann sich in die Rolle seines Lebens einfindet. Günther Lamprecht liest und spielt Franz Bieberkopf. Das Ganze also am Freitag. Das ist nämlich der Vorabend der Döblin-Preisverleihung in der Akademie der Künste am Pariser Platz. Beginn ist um 20 Uhr.
Einer der schönsten Literatursalons in Berlin wird erwachsen, nämlich 18 Jahre alt. Britta Ganseboms Literatursalon ist das. Und zum 18. hat sie sich eine stolze Reihe von Autoren eingeladen. Unter anderem Alexa Hennig von Lange, Katrin Rögler, Norbert Zehringer, David Wagner, Maxim Leo und. Die werden mit Kurzlesungen gratulieren. Und dazu gibt es Chansons von gleich 4 Sängerinnen und Sängern. Mit dem Fest wird auch der neue Spielort von Britta Ganseboms Salon eingeweiht, das Theateraufbau Kreuzberg am Kreuzberger Moritzplatz. Ein großes Fest also zum 18. des Literatursalons von Britta Ganseboom am Freitag um 20 Uhr im Theateraufbau Kreuzberg, Prinzenstraße 85.
Die Literaturagenten. Pflichttermine.
Ja, und so leid es uns tut, wir sind am Ende. Die Literaturagenten vom Sonntag, dem 28. Mai, machen Winke, Winke. Hier geht's gleich weiter mit Sten Lorenzen und dem Rekorder.
Und nächste Woche gibt's wieder Literaturagenten, dann mit unseren Kollegen Lydia Herms und Thomas Böhm. Bis dahin, machen Sie's gut.
Tschüss.
Radio 1. Die Literaturagenten. Mit Frank Mayer und Gesa Ufer.